Gestern Abend ist es passiert, Luisa.
Du hast geheiratet.
Ich wurde gespoilert.
Nein.
Ich hab's.
Von wem?
Ich hab's so. Dazu komme ich gleich. Ich habe es so weit geschafft. Ich habe es schon so weit geschafft. Jetzt weiß ich nicht so genau, wie wir damit umgehen sollen. Ich glaube, es ist auch nicht der Spoiler aller Spoiler. Aber ich weiß ja, dass es Leute hier gibt, die Serie auch noch nicht geguckt haben und quasi mit uns zusammen hier Breaking Bad entdecken. Und die würde ich jetzt ungern spoilern.
Ja, dann sollen die einfach mal 10 Sekunden vorskippen. Wir wollen es nämlich wissen.
Nee, 10 Sekunden reicht vielleicht nicht ganz. Vielleicht mal eine Minute, 2 Minuten.
Ja.
Jedenfalls saß ich auf dem Sofa und habe gescrollt. Und was sehe ich? Bryan Cranston himself sagt sehr schnell, weil diese Schweine, die diese TikTok-Videos machen, ja immer irgendwie alles mal mit 6-facher Geschwindigkeit abspielen oder so. Er sagt, when Walter White died, und ich war so, Mann, Walter.
Mann.
Du blöde Sau. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ich empfinde das selber jetzt nicht als den allergrößten Spoiler. Ich habe ja sehr, sehr lange die Zeit, die wir diesen Podcast gemacht haben, immer gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es darauf hinauslaufen wird am Ende. Nun habe ich natürlich zum Ende der 4. Staffel gesagt, ja, ich kann mir vorstellen, dass sich das auch ein bisschen dreht, dass Walter nämlich auch noch am Ende Hank abknallt und alle anderen und sich dann aus dem Staub macht. Ich kann mich an eine Vorhersage erinnern, in der ich gesagt habe, dass Walter irgendwie Gesichtswahn aus der Nummer rauskommt. Ja, nun gibt es ja zum Glück in dieser Serie noch das ein oder andere Spannungselement, von dem wir jetzt eines in dieser Folge gesehen bekommen haben. Deswegen war ich natürlich so, schade, aber es ist jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh, welch krasser Plot-Twist.
Ja, trotzdem Social-Media-Verbot für Jesper, bis wir durch sind mit dem Podcast.
Hey, 8 Folgen nur noch. Es wären nur noch 8 Folgen gewesen. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht alle zu enttäuscht, aber ich bin es jedenfalls nicht.
Gut, das ist die Hauptsache, würde ich sagen.
Denn ich finde, gerade dieser Folge hat sich hier einiges an Spannung aufgetan.
Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall in meiner Wahrnehmung eine der wichtigsten und auch eine der besten Folgen. Ich mag sie sehr gern. Wir reden über Staffel 5, Folge 8, die den Titel trägt Walt Whitman, Gliding Over All. Breaking bad, badly.
Hast du das Gedicht mal gelesen?
Natürlich nicht.
Es ist ganz kurz und ganz langweilig. Aber vielleicht lesen wir es am Ende nochmal, wenn wir es nicht vergessen.
Ja, mal gucken. Wir lesen auf jeden Fall nicht die Glocke von Schiller. Oh, das ist ja
das aber auch
wie kann man so lange schreiben? wäre auch für die Deutschen eigentlich ein schöner alternativer Titel gewesen.
Das wäre so lustig gewesen.
Schon. Gut. Wir starten mit dem Cold Opener, würde ich sagen, Jesper.
Right? Ja, finde ich gut.
Gut. Walter beobachtet eine Fliege und alle denken schon, nö, bitte nicht schon wieder. Doch anstatt sie zu jagen, akzeptiert er diesmal einfach ihre Anwesenheit. Während er also einfach stumm im Büro von Vamonos Pest sitzt, kommt Todd rein und teilt mit, dass Mikes Auto erfolgreich zu einem Würfel verarbeitet wurde. Als Walt einfach weiter in die Gegend starrt, fragt Todd dann zögerlich, ob sie dann auch nochmal die andere Sache erledigen wollen. Sie gehen also zu Walters Auto, in dessen Kofferraum Mikes Leiche liegt. Walt sagt zweimal abwehrend, dass er nicht darüber reden möchte, was passiert ist. Dabei merkt er gar nicht, dass Todd das ohnehin ganz egal ist. Plötzlich steht dann Jesse in der Tür, aber er hat nichts bemerkt. Walter versichert ihm, dass Mike weg ist, was Jesse erstmal positiv interpretiert. Jesse ist erst beruhigt, merkt aber dann, dass die 9 Leute im Gefängnis nun keinen Grund mehr hätten zu schweigen. Walter und Jesse fragt dann, was wir dagegen machen wollen. Und Walter sagt dann, wer sind wir? Ich bin der Einzige, der noch zählt und ich regel das.
Keine Lüge von Walter. Sehr gut. Ja. Denn er sagt, Mike is gone.
Ja.
Perfekt gelöst. Ich muss ja sagen, das hatten wir in Breaking Bad ja auch schon öfter. Ich bin ein Fan davon, wenn man zwar eigentlich was anderes meint, aber etwas so framed mit seinen Worten, dass man es auch anders hätte interpretieren können und im Nachhinein sagt, habe ich gesagt.
Habe ich doch gesagt, ja.
Genau so gesagt.
Ja, das ist ja genau das Gleiche wie die Sache, dass Walter Hank nie angelogen hat. Aber er hat halt auch nicht die Wahrheit gesagt.
Was, Luisa, was hat das mit dir gemacht, als du Mike da so im Kofferraum gesehen hast?
Nichts.
Nein?
Nee.
Weil bei der Leiche ist die Seele schon raus. Du siehst nur den Körper.
Genau, so ist es. Ja, weiß ich nicht. Was soll das jetzt beim fünften Watch noch mit mir machen?
Okay, vielleicht habe ich's, ja, vielleicht habe ich's falsch ausgedrückt. Was hat es beim ersten Mal mit dir gemacht?
Ich fand es schon schade, dass Mike gestorben ist. Und ich finde es auch jetzt schade, dass Mike gestorben ist. Es ist auch jedes Mal in der fünften Staffel ja doch so, dass Dinge passieren, die so nicht hätten passieren müssen. Und es ist schon jedes Mal wieder so, dass ich denke, ach Mann, also irgendwie ändert sich der Plot nie. Aber ja, dass Mike gestorben ist, das hätte halt absolut nicht sein müssen, ist einfach bescheuert.
Ich habe ja irgendwie bei jedem Charaktertod in Breaking Bad den Reflex, mir zu sagen, ja, vielleicht lebt er ja noch. Ich habe das ja bei Jane gesagt, ja, vielleicht ist sie ja gar nicht gestorben. Bei dem Jungen habe ich es auch kurz gedacht, aber nicht ausgesprochen, weil ich dachte, nee, das ist absurd, also der auf seinem Fahrrad. Und jetzt bei Mike habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Aber ja, es ist, Breaking Bad ist keine Horrorserie, wo Tote wieder auferstehen, sondern sie sind dann tot.
Ja, obwohl ja Breaking Bad angeblich im Zusammenhang mit The Walking Dead steht.
Ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja, ist eine schöne Fantheorie, aber I don't see it.
Also hier können wir ziemlich doll davon ausgehen, Mike ist wirklich tot, Jane ist auch wirklich tot, der Junge ist wirklich tot, Gail ist wirklich tot, Gustavo ist wirklich tot, alle sind tot.
Ja.
Außer Walter.
Hier könnte man jetzt gut zu dem Gedicht von Walt Whitman überleiten, aber machen wir nicht.
Machen wir nicht, denn ich habe es ja nicht gelesen.
Eben. Frau Torresin hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht.
Genau. Aber worüber wir ja nochmal reden können, ist, dass ich das ganz cool fand, dass die Fliege nochmal aufgegriffen wird. Weil eigentlich werden sich die Fans ja wahrscheinlich Gedanken darüber gemacht haben, was diese Folge zu bedeuten hatte. Also die Fliege, die wir ja schon gesehen haben. Und wir haben ja, als wir das besprochen haben, gesagt, wahrscheinlich steht die Fliege für ein schlechtes Gewissen. Und Walter möchte unbedingt dieses schlechte Gewissen loswerden. Koste es, was es
Ja.
wolle. Und jetzt sehen wir, wie er zwar merkt, dass es da ist, aber er lebt halt damit und er akzeptiert es und es ist ihm nicht mehr wichtig, das irgendwie loszuwerden, stört ihn nicht mehr. Er hat einfach akzeptiert, dass es so ist.
Ja, wir sehen in dieser Folge sehr, sehr viele Elemente aus Breaking Bad, die wir schon mal gesehen haben. Die Fliege ist ja nicht das Einzige. Und ich habe das erstaunlicherweise am Anfang ganz anders interpretiert. Nach dem ersten Gucken, als ich es dann beim zweiten Gucken gedacht habe. Nach dem ersten Gucken hab ich tatsächlich gedacht, dass Walter da sitzt und nachdenkt, dass er sich die Fliege anschaut und nachdenkt, oh, okay, letztes Mal habe ich so und so gehandelt, aber dass er irgendwie, auf mich wirkt er irgendwie menschlicher nach dieser Folge, nach dem ersten Gucken. Und nach dem zweiten, weil ich irgendwie dachte, okay, er besinnt sich wieder auf Menschlichkeit und weil er ja am Ende eine Entscheidung trifft, die, ja, auf die wir auch irgendwie die ganze Serie bisher immer warten. Und ich habe mich dadurch ein bisschen blenden lassen, aber ich sehe es jetzt eigentlich auch so wie du, dass er hat sich einfach nur verändert. Er ist einfach noch ein anderer Walter als der, der er war, als er die Fliege gesehen hat, wo er
Ja.
vielleicht noch eine Restmoral hatte, die jetzt, ja, einfach weg ist. Aber das macht, finde ich, diese Folge so ein bisschen aus, weil für mich hat sie sich wirklich nach dem zweiten Gucken nochmal komplett anders angefühlt als wie nach dem ersten Gucken.
Ja. Ich finde, diese Folge legt ja generell eine 180-Grad-Wendung hin. Aber darüber müssen wir am Ende reden. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen langweilig, wenn man noch nicht weiß, was passiert. Deswegen würde ich sagen, steigen wir mal in den Plot ein, oder?
Sehr gerne.
Ich habe ihn wieder nicht nach Charakteren aufgeteilt oder du hast es ja letztes Mal auch nicht gemacht. Das hat sich diesmal auch wieder nicht angeboten. Also gehen wir wirklich einfach so durch, wie die Folge aufgebaut ist. Es stellt sich nämlich direkt am Anfang heraus, dass Jesse recht damit hatte, dass einer der neuen Männer nun auspacken könnte oder generell die neuen Männer. Denn wir sehen, wie Dennis, den wir schon kennen, Saul, nee, nicht Saul. Wie heißt er nochmal? Mike.
Hank heißt er.
Mike hatte ihn schon mal im Gefängnis besucht und ihm erzählt, er kriegt trotzdem noch sein Geld. Und ja, er ist jetzt bereit, der DEA alles zu erzählen und verlangt dafür aber komplette Straffreiheit im Gegenzug. Und das lehnen Hank und der Staatsanwalt aber kategorisch ab. Hank ist sich sicher, dass dann einfach einer der anderen 8 aussagen wird und dass sie ja auch noch den Anwalt haben, der ihm Mike liefern wird. Na, Hank, der Zug ist abgefahren, aber das weiß er natürlich nicht. Ich finde es schön zu sehen, Jesse hatte recht. Hier ist jetzt wirklich ein bisschen die Kacke am Dampfen. Mike hätte nicht verschwinden sollen.
Ja, und ärgerlich für Dennis, ne? Also, er hat aufs falsche Pferd gesetzt, wobei man sagen muss, das Pferd, auf das er am Anfang gesetzt hat, nämlich die Treue zu seinem ehemaligen Arbeitgeber, war natürlich sehr, sehr verlockend und sehr, sehr vielsagend. Der Plan war wirklich gut. Aber ja, rückblickend kann man sagen, hätte er sich mal anders entschieden.
Ja, das war nicht gut.
Nee, aber gut.
Das werden wir ja noch sehen, dass Dennis hier keine gute Entscheidung getroffen hat. Denn Asuka trifft sich, ja.
Genau, ich wollte noch sagen, Hank ermittelt hier im Übrigen weiterhin selbst. So wie ich das verstanden habe, ist das eigentlich nicht mehr sein Aufgabenbereich.
Habe ich auch so verstanden, ja. Er ist jetzt eigentlich ein Schreibtischtyp.
Ja, vielleicht wird das nochmal für meine Vorhersage am Ende interessant.
Darauf sind wir schon mal gespannt. Erstmal trifft sich jetzt Walter in einem Restaurant mit Lydia. Sie ist wieder sehr nervös, denn er möchte von ihr die 9 oder mittlerweile 10 Namen, wenn man den Anwalt mit einrechnet, haben. Sie ist clever und weiß, dass wenn Walter sich nun mit den 9 Männern befasst, wohl klar ist, dass Mike nicht mehr lebt. Da sie nun Angst hat, dass sie die Nächste ist, die sterben könnte, sobald sie Walter die 9 oder 10 Namen gegeben hat, ist sie nutzlos für ihn. Also schlägt sie ihm vor, dass das Geschäft nach Tschechien ausgeweitet werden soll. Dort sind 5% der 10 Millionen Einwohner meth-süchtig und das Produkt, was sie dort haben, ist schlecht. Also es hat nur 60% Reinheit. Walter ist sehr skeptisch, stimmt aber schließlich zu, als er erfährt, dass Lydia und Gus den Plan bereits versucht hatten umzusetzen. Lydia gibt Walt also alle Namen und geht dann. Als Walt seinen Hut anhebt, den er heute wieder auf hatte, finde ich einfach wunderschön, dass wir ihn mal wieder mit Hut gesehen haben, sehen wir, dass er wirklich das Rizin dabei hatte. Also offensichtlich war sein Plan wirklich, Lydia zu töten. Und sie hat sich nochmal gerettet.
Wie stehst du dazu, sich in Restaurants oder Cafés zu setzen, ohne etwas zu bestellen?
Finde ich eine Frechheit.
Ja, ne?
Ja, finde ich wirklich. Also das ist ja wohl klar, dass das nicht so gedacht ist, sondern dass man ja wie eine Art Miete bezahlt für die Zeit, in der man da sitzt, indem man halt etwas konsumiert.
Ich habe auch gar nicht die Ruhe, quasi mich irgendwo hinzusetzen, ohne was zu bestellen, weil mich dann immer die Blicke der Mitarbeiter treffen, die sich denken, was macht der denn hier? Warum? Ich kann das nicht aushalten. Ich mochte das auch schon früher nicht, wenn man irgendwie mit den Eltern unterwegs war im Urlaub oder so. Dann saß man irgendwo im Restaurant und dann hat man andere Freunde der Eltern getroffen, die sich dann kurz dazugesetzt haben, dann so einen ganzen Tisch eingenommen haben, aber dann nichts bestellt haben, weil sie dann 10 Minuten weitergehen. Ich fand das mal richtig schlimm. Und ich mag es auch gar nicht, wenn man mit Leuten unterwegs ist und man geht zum Beispiel in eine Bar oder so. Nicht, dass das bei mir super auch häufig vorkommen würde, aber und dann hat man Freunde, die dann über den 3-stündigen Baraufenthalt sich eine kleine Cola bestellen.
Ja.
Ich weiß nicht, das macht mich irgendwie nervös. Vielleicht bin ich da zu deutsch für.
Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr deutsch ist, wahrscheinlich irgendwie schon, aber ich finde, es ist auch einfach eigentlich rücksichtsvoll den Leuten gegenüber, die diese Bar oder Restaurant oder was auch immer betreiben. Die leben ja nun mal davon, dass die Leute da Dinge kaufen. Also es ist ja, eigentlich ist es super dreist, dass man sich da einfach dann hinsetzt oder da super viel Zeit verbringt und aber nichts kauft.
Und ich finde, vielleicht ist es auch eine unpopular opinion, aber ich finde es auch im Kino macht man das nicht, dass man sich Essen mit reinnimmt. Zumindest nicht in so kleinen Programmkinos, wie wir sie in Kiel ja auch ein paar haben, von denen man ja weiß, dass sie jetzt nicht so das, also die verdienen sich jetzt nicht dumm und dusselig mit dem Vorstellen von Filmen. Und da finde ich das irgendwie daneben, sich dann noch Chips und so mit unter der Jacke reinzuschmuggeln, weil man dann, klar, ich weiß, es gibt auch Leute, die können sich das auch nicht unbedingt leisten und für die ist es schon eine Hilfe, wenn sie sich die 2 Euros an M&Ms sparen. Aber auf der anderen Seite ist es für die Kinos natürlich auch bescheuert. Bei großen Kinos weiß ich immer nicht, da bei so Ketten, da fühle ich etwas anders.
Also, wenn ich ein Kino hätte, dann würde ich damit das halt nicht passiert, dass die Leute das reinschmuggeln, die Preise aber auch mal fair machen. Weil M&Ms kosten ja dann eben nicht 2 Euro, sondern eher 8.
Ja, das stimmt.
Das ist schon auch dann, das sehe ich bisher neusinnig. Also ich gehe nicht ins Kino deswegen.
Es ist aber auch von Walter, ich finde, gar nicht so klug, einfach nichts zu bestellen, weil das ist ja, es ist ja auffällig. Und er will ja eigentlich unauffällig bleiben. Aber wir wissen ja, Walter ist ein bisschen Risiko, ein Freund des Risikos geworden. Und ich finde auch, dass er mit seinem Hut und seiner Sonnenbrille jetzt nicht unbedingt unauffällig aussieht, wie er da so reinkommt, sich dann hinsetzt und auch nichts bestellt.
Aber eine Sonnenbrille scheint ja das Ding zu sein, weil Lydia trägt ja auch eine riesige Sonnenbrille.
Ja, die sieht aus wie Puck, die Stubenfliege.
Ja. Ja, das sagt meine Mutter auch immer, wenn ich eine große Sonnenbrille aufhab.
Ja, das ist, glaube ich, so ein Boomer-Ding.
Mhm.
Tschechien ist tatsächlich der Hotspot in Europa für Meth-Konsum. Mhm. Ich habe jetzt nicht zu viel Recherche betrieben, aber ich bin auf Überschriften gestoßen. Ich lese immer nur die Überschriften, nicht die Artikel.
Gut.
Mache ich schon lange so, Luisa. Fährt man ganz gut mit.
Mhm.
Dass der Meth-Konsum in Tschechien zurückgeht. Der Artikel war von 2017, also ein paar Jahre nachdem Breaking Bad gedreht wurde. Aber dass der Meth-Konsum immer noch sehr, sehr hoch ist. Und da war so eine Karte mit wie so eine Heatmap, wo mit Kreisen, wo denn der meiste Meth-Konsum ist. Und da war Tschechien ganz, ganz klar in Europa vorne mit dabei.
Hass, oder hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, gut, wie sollen wir da auch, woher sollen wir das auch wissen?
Ja. Und Lydia sagt ja dann auch, Madrigal ist so eine riesige Firma. Die DEA beobachtet ja gerade nur den Restaurantsektor. Und sie macht das aber über einen anderen Sektor, dass sie das Meth da trotzdem gut hingeschmuggelt bekommen. Weil Walter hat ja erstmal Bedenken und sagt ja, ja gut, wenn man jetzt international vorgeht, dann ist das ja im Prinzip Selbstmord.
Ja.
Tja, aber sie ist sich da ziemlich sicher, nö, nicht mit Madrigal.
Sie ist aber auch irgendwie in einer blöden Situation, ne? Weil einerseits, also macht sie sich fast in die Hose auf den Job, als die Diäter auftaucht. Andererseits ist sie ja jetzt quasi dazu gezwungen, das Geschäft fortzuführen, weil sie um ihr Leben fürchtet. Wobei sie auf mich auch ein bisschen den Eindruck macht, als hätte sie schon Bock drauf, das weiterzumachen. Also ich glaube, selbst wenn Walter jetzt keine Gefahr für sie wäre, kann ich mir vorstellen, dass sie es trotzdem weitermachen würde. Allein so, wie sie da auftritt.
Ja. Ja. Ja, sie ist irgendwie ein spannender Charakter, wenn man es so sagen möchte.
Sie bewegt 1,2 Tonnen Fracht in der Woche.
Ja.
Ich glaube, das waren ihre Worte.
Mhm. Dinge hin und her zu bewegen ist mein Job.
Eigentlich auch ganz cool, oder?
Ja, ich glaube, wenn man dabei nicht kriminell wird, ist das eigentlich ganz cool, ja. Aber auch, glaube ich, anspruchsvoll.
Ja, man muss viel tragen, ne? Das ist das Problem. Also 1,2 Millionen Tonnen, das dauert ein bisschen, bis man die bewegt.
Spaß du dir Fitnessstudio, ne? Tja. Walter bittet im nächsten Schritt also Todd um ein Treffen mit seinem Onkel Jack. Jack ist ein Nazi, der sehr gut in den Gefängnissen vernetzt ist. Er bekommt von Walter den Auftrag, alle 10 Männer innerhalb von 2 Minuten töten zu lassen. Das ist nicht so einfach, da sie teilweise in verschiedenen Einrichtungen sitzen. Also es geht hier um 3 verschiedene Gefängnisse. Jack versucht also, Walt zu vermitteln, dass es zwar machbar ist, aber nicht so in dem Zeitraum, wie Walter sich das vorstellt. Walt sagt aber, ich bezahle dich, also machst du es machbar. Während Jack und seine Männer den Plan austüfteln, betrachtet Walter ein Bild. Eben jenes Bild, was er auch schon im Krankenhaus gesehen hat, als er seine Amnesie vorgetäuscht hat. Er fragt, wo kommen die alle her? Sind die in einem Lager oder so?
Ich wusste, dass dieses Bild nochmal kommt. Ich wusste nur nicht wann. Hatte ich irgendwo gelesen bei einer Recherche. Sorry, heute ist die große Folge der Spoiler. Ich hatte mich immer gefragt, wann dieses Bild wieder auftaucht. Erinnerst du dich noch an meine Interpretation dieses Bildes?
Ja, deswegen ist es mir auch jetzt das erste Mal aufgefallen, dass es das gleiche Bild ist. Das habe ich vorher nie bemerkt beim Gucken, weil mich ja nicht so damit befasst habe.
Ach so, aber ist es dir jetzt beim Gucken aufgefallen oder jetzt gerade, während wir sprechen?
Nee, beim Gucken ist mir das aufgefallen, dass es das Bild ist, worüber wir so lange gesprochen haben.
Ja. Und das ist doch spannend, oder? Dass das hier nochmal auftaucht. Aber das passt auch so gut, weil es nicht das einzige Element ist, auf das wir dann wieder zurückschauen. Und wenn ich es richtig zusammenkriege, dann, also dieses Bild taucht auf in der Folge, wir haben sie genannt Stripvisite. Ich glaube, sie hieß Gedächtnisschwund, wo Walter im Krankenhaus aufwacht und das Bild an der Wand hängt. Ich weiß nicht, ob es beim Krankenhaus ist oder bei dem Therapeuten. Ich meine, es war im Krankenhaus.
Ja, es ist im Krankenhaus.
Und er auf dieses Bild schaut. Und ich hatte es wie gesagt, wenn ich es richtig zusammenbekomme, so interpretiert, dass Walter der Ruderer ist, der zurück auf seine Familie, Skylar und die Kinder schaut und jetzt gerade aufbricht in hohe See, um sich um seine Familie zu kümmern. Und ja gut, in dieser Folge dient dieses Bild einfach nur als Rückblick und erinnert Walter wieder an den, der er mal war und die Werte, die er mal hatte, als er aufgebrochen ist mit dem Ruderboot. Und das war eben auch der Grund, warum ich gedacht habe, okay, vielleicht kommt Walter hier ins Zweifeln, weil er eben mit diesem Element konfrontiert wird. Wieso siehst du das anders?
Also das hätte auf jeden Fall gepasst für die Zeit, in der er da wirklich einfach gedankenverloren raufgeguckt hat. Aber warum sagt er dann sowas wie, ich frage mich, wo die alle herkommen? Sind die in irgendwelchen Lagern oder so? Das spricht für mich dafür, dass Walter andere Menschen wirklich mittlerweile nur noch als Hindernisse sieht und als irgendwas, womit man logistisch irgendwie umgehen muss, wie man Menschen irgendwie in Schach hält oder wie auch immer. Weil er sieht sie ja gar nicht als Individuen, sondern
wen
einfach
meinst du
nur
jetzt,
als
sie?
Die. Naja, er fragt ja, wo kommen die denn alle her? Sind die in Lagern oder so? Während er auf das Bild guckt. Also meine ich die Menschen, die da zu sehen sind.
Ich dachte, es geht um die Bilder. Nicht die Menschen auf den Bildern, sondern einfach um das Bild selbst, weil er das Bild ja woanders schon mal gesehen hat. Und sich dann fragt, wo werden diese Bilder eigentlich aufbewahrt oder hergestellt?
Kann natürlich auch sein. Ich habe das so verstanden, dass er halt die Menschen meint und die nur noch als irgendwie, ja, halt keine Individuen mehr betrachtet, sondern nur als irgendwelche Herausforderungen, mit denen man halt umgehen muss.
Okay, ich hätte es tatsächlich anders verstanden, dass es ihm wirklich einfach nur um das Bild an sich geht, weil er sich erinnert, das hat er schon, er wird sicher wissen, er hat das schon mal irgendwo gesehen und fragt sich dann, wo er die eigentlich aufbewahrt. So würde ich es interpretieren. Ja, interessant,
dass
du es ja ganz anders
sein.
Siehst.
Da müssten wir den Autoren mal fragen.
Das wollen wir aber nicht. Wir wollen es einfach bei einer Interpretation belassen. Bei zwei Interpretationen.
Genau. Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass Walter hier aber so oder so deutlich zu weit geht. Also mit Nazis lässt man sich nun wirklich nicht ein. Das
ist spätestens jetzt, ne?
Ja, also diese Folge ist für mich auch ein bisschen der Kipppunkt, muss ich sagen. Walter, jetzt ist aber wirklich auch mal gut.
Aber ich fand das alles ein bisschen unglaubwürdig, ehrlich gesagt. Wieso betraut Walter diese Dumpfbacken mit so einer Aufgabe? Die sagen ja selber, dass es eigentlich, also ich weiß nicht, ob sie sagen, es ist unmöglich oder dass es schwer ist, aber es ist ja schon, also die Leute in unabhängigen Gefängnissen innerhalb von 2 Minuten umzubringen, da nimmt man doch nicht so eine Schlägertruppe an Nazis, oder? Also das ist ja eher so eine Aufgabe für Ocean's 11 oder so.
Also vielleicht auch nochmal kurz, ich glaube, da habe ich eben gar nicht so gesagt, warum in 2 Minuten. Natürlich, damit die DEA die anderen Männer, die dann verbleiben würden, nicht schützen kann, sondern wirklich dann alle tot sind. Und ich meine, Walter hat ja aber jetzt keine andere Wahl, als die Leute zu nehmen, die ihm jetzt gerade noch irgendwie zur Verfügung stehen. Er steht ja alleine da. Er hat sich ja immer an große Leute gehalten, wie Gustavo oder Mike. Oder erst auch an Jesse, der sich ja in diesem Drogenbusiness auch deutlich besser auskannte als Walter. Und alles, was ihm jetzt noch bleibt, ist ja nun mal Todd. Und Todd hat ja schon damit geprahlt, ja, also mein Onkel hat gute Verbindungen in den Knast. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so einfach, da jemanden zu finden, der sonst so viele Leute im Knast hat, die sowas machen würden.
Da hat Walter ja schon ordentlich Glück, oder? Also so wie das dann abläuft danach, ich habe so gedacht, ja, das erschien mir jetzt etwas sehr einfach, aber ich kann auch verstehen, dass wir jetzt keine Lust haben, 3 Folgen erstmal zu sehen, wo es darum geht, wie schaltet man diese Männer im Knast aus. Weil darum geht es am Ende ja auch nicht unbedingt in der Serie.
Nicht wirklich, nein. Ich finde auch, also, ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ heißt, der mit den roten Haaren, der auch Malcolm bei Lucifer spielt. Jesper, du weißt, ne?
Ich kenne weder einen Malcolm noch einen Lucifer.
auf jeden Fall der die ganzen Hakenkreuze tätowiert hat, der wirkt für mich auch wirklich relativ dumm. Aber Jack, finde ich, wirkt nicht sehr dumm. Natürlich, er ist ein Nazi, also das vielleicht ist das schon uns dann auch ein bisschen ein Vorurteil, wenn wir sagen, er ist eine Dumpfbacke. Aber
ich finde es toll, wie du den Namen immer kennst von allen Charakteren. Ich meine, du hast sie ja schon 5-mal geguckt, aber ich bin aus dem Kinofilm, ich bin aus Oppenheimer rausgekommen und wusste nicht, wie der Protagonist heißt. Also.
Ja, gut, das konnte ich mir jetzt gut merken. Aber ich glaube, wir erfahren in dieser Folge auch noch nicht, dass er Jack heißt. Aber wie auch
Okay.
immer, ich finde nicht, dass der dumm wirkt.
Vielleicht waren es die Hakenkreuz-Tattoos, wo ich gedacht habe, na, so schlau können sie nicht sein.
Ja, und das könnte ich verstehen, wenn dich das beeinflusst hätte. Gut, die 10 Männer werden am Ende von diesen Dumpfbacken organisiert, also tatsächlich innerhalb von 2 Minuten ermordet. Sie werden erstochen, ihnen wird der Hals umgedreht und einer, Dennis, wird sogar bei lebendigem Leibe angezündet. Untermalt wird diese Szene von einem Song, der heißt Pick Yourself Up. Die fröhliche Musik steht dabei im krassen Gegensatz zu den brutalen Morden, die wir hier sehen. Walter steht mit Blick auf seine schicke Uhr am Fenster und nickt zufrieden, als er den Anruf bekommt, dass alles erledigt sei. Auch Hank erfährt von den Morden, als er gerade mit einer Gruppe Kindern ein Foto macht.
Ganz wichtig, keine Rolex.
Keine Rolex, das ist nur eine schicke Uhr, keine Rolex. Aber ich finde das so ein starkes Bild irgendwie, dass Hank gerade ein Foto mit Kindern macht, als er davon erfährt. Denn wir kennen ja bestimmt alle dieses Bild von George W. Bush, wie er von 9-11 erfährt und er ist ja wirklich gerade in der Schule und ihm wird ins Ohr geflüstert, dass Amerika gerade attackiert wird. Und ich finde das krass, dass gerade die Amerikaner dieses Bild jetzt irgendwie benutzen und alle denken daran und das gibt ja irgendwie dann so ein bisschen den Rückschluss, als wäre das hier das kleine 9-11 von Hank.
Ja, Hanks persönliches 9-11.
Ja.
Ich hätte ja schon vorher angesetzt, hätte gesagt, das Bild an sich ist schon Hanks kleines 9-11, weil er ist ja wirklich nur minimal größer als die Cheerleader. Also dieses Bild an sich ist schon wirklich, wirklich absurd.
Ja.
Es sieht irgendwie drollig aus. Also er sieht aus, als wäre er der Vater von denen allen.
Ja, ich auch. Ja.
Also, Walter hat es jetzt geschafft, Gus Unternehmen komplett zu zerschlagen. Also jetzt sind ja wirklich alle tot, oder? Also Jesse und Walter noch nicht, die auch Teil davon waren, aber gibt es da noch irgendwen? Haben wir noch irgendwen, der davon weiß?
Ich glaube, das war's, ne?
Und da können wir mal sagen, Hut ab, Herr White.
Aber hallo, also ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, Walter ist an diesem Punkt gerade wirklich am Peak seiner Macht. Und gleichzeitig ist er natürlich moralisch auch ganz weit unten. Da wirklich 10 Leute umbringen zu lassen.
Wir haben ja letzte Folge schon gesagt, dass Walter am Peak seines Selbstbewusstseins ist, am Anfang der Folge. Und am Ende war er am Low seines Selbstbewusstseins. Also es ist wirklich eine wilde Achterbahnfahrt,
Ja.
die er hier nimmt.
Ja, das stimmt.
Ich konnte mir das nicht so richtig, also ich habe es einmal geguckt, diese Szenen, aber dann nicht nochmal, weil, naja, aus offensichtlichen Gründen, das war doch relativ für Breaking Bad-Verhältnisse, fand ich sehr gewaltvoll. Ich finde, dass Breaking Bad gar nicht so eine gewaltinhaltliche Serie ist, sondern immer mal so spezifisch. Aber diese Szenen waren jetzt doch ziemlich doll, vor allem die da mit dem Feuer in der Zelle.
Das fand ich auch. Ich habe die Szene geguckt und mein Freund war auch hier und hat mich angeguckt und gesagt, was siehst du denn da gerade? Warum guckst du so? Weil ich wohl sehr angewidert geguckt habe. Ich finde, das ist wirklich, ja, dass die da so abgestochen werden und so, das finde ich auch, ist natürlich auch schon heftig, aber dass Dennis dabei lebendig im Leibe angezündet wird, das ist natürlich schon wirklich krass. Gut, sie wären anders an ihn nicht rangekommen. Sie haben eine Lösung gefunden. Das war natürlich smart. Aber ja, das war schon wirklich krass. Du hast recht, weil sonst wird Gewalt eigentlich immer nur angedeutet.
Ja, nicht immer, ne? Also es gibt schon Szenen, die relativ explizit sind, aber eben nicht so viele. Und das ist ja auch bewusst gewählt, da haben wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Und damit es einfach krasser wirkt, entscheidet man sich dazu, weniger zu zeigen, sondern nur dosiert, aber um dann eben höheren Impact zu haben mit den Szenen, was ich begrüße, weil ich das einfach auch nicht so mag.
Ja, finde ich auch. Ich finde, die einzige Szene, in der es sonst ziemlich explizit war, war, als Gustavo den Typen da den Hals aufgeschnitten hat.
Ja, wobei in der ersten Staffel mit Crazy Eight und Emilio, das war ja auch recht doll da mit dem
Ja, stimmt.
im Keller da, was Walters, wie du sagen würdest, Notwehr.
Ja, das war so. Da haben wir keinen Mord gesehen. Deswegen habe ich das
Ja.
natürlich jetzt nicht mit aufgezählt. Ist
Genau.
klar. Was mir noch aufgefallen ist, weil ich finde, dass es relativ untypisch eigentlich für Walter war. In dieser Szene trägt er ein gelbes Hemd, wirklich ziemlich gelb. Nicht so in so
Dwight
Khaki
Gelb.
und Beige Farben, genau. Wirklich so Dwight Gelb. Und Gelb steht ja in Breaking Bad für Drogen, aber auch für Warnung. Also wir sehen das ja immer wieder. Sie tragen die gelben Anzüge natürlich im Labor und die ganzen Warnschilder und so auf den Fässern und so weiter sind ja auch gelb. Und ich habe das jetzt so interpretiert, dass Walter jetzt vollständig mit dem Meth-Geschäft und seinen tödlichen Konsequenzen verschmolzen ist. Und dass er gelb trägt, ist eigentlich nochmal wieder ein Zeichen dafür, er ist jetzt wirklich die Gefahr. Er sagt das jetzt nicht mehr nur so. Er ist jetzt the danger und ist ein
Ja,
Warnschild.
und das ist jetzt wirklich sein Produkt, das er selber irgendwie vertreibt und wo er dann wirklich ganz oben steht an dieser Kette. Und erst dann darf man sich mit der Farbe des Produktes kleiden. Das ist klar.
Ja, hatte er also schon mal blau an vorher? Ja, schon auch oft.
Ja, oft.
Ja. Ja, gut. Er ist The Danger geworden, was er ja scheinbar auch als Ziel für sich gesetzt hatte. Glückwunsch dazu. Ich finde, das war jetzt schon wirklich richtig, ja, es war schon richtig was gefragt.
Ja, er steht ja auch dann zu Hause am Telefon und nickt nur so und man merkt so, ja, für ihn ist das alles nur noch, ist das alles egal. Aber klar, es ist natürlich auch einfach, irgendwo in seinem Wohnzimmer zu stehen und dann zu hören, was passiert ist, als das dann selber zu sehen oder durchzuführen. Aber inzwischen würde ich auch das Wort dazu zutrauen, dass er da den Spiritus selber durch die Tür gedrückt hätte und das Feuerzeug reingeworfen hätte.
Glaube ich auch. Ich glaube, da können wir uns sicher sein, er hätte all diese Morde auch selbst begangen, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte. Für die Produktion war diese Szene auf jeden Fall auch super schwierig, weil sie zwar nur wenige Minuten dauert, aber sie war trotzdem sehr komplex zu planen und da musste natürlich auch im Schnitt sehr viel, sehr gut abgespielt werden, damit wir auf der einen Seite als Zuschauer checken, das passiert gerade wirklich innerhalb von 2 Minuten, dass wir auch verstehen, okay, es sind wirklich alle 10 Leute getötet worden. Und wir sehen es ja auch so schnell hintereinander, dass wirklich auch klar ist, okay, das findet auch gerade alles zeitgleich statt und nicht. Und auch, dass Walter natürlich zwischendurch immer auf die Uhr guckt, dass wir das immer noch mal eingeblendet kriegen, zeigt uns ja, der Plan geht auf.
Also es geht um die ganze Sequenz der Szene und nicht um eine spezifische Szene. Und meinst du jetzt mit Komplex auch, was die Planung und Durchführung der Dreharbeiten angeht, oder
Ja, also ich habe darüber gelesen, wirklich gelesen, auch diesmal und nicht irgendein Reel
nicht nur die
gesehen.
Überschrift? Ja.
Genau, dass das für die Produktion schon richtig, richtig krass war, weil sie es wirklich auch in verschiedenen Gefängnissen gedreht haben. Das heißt, da musste richtig viel gemacht werden, richtig viel Zeit ist da reingeflossen für am Ende, ich weiß nicht, haben wir es überhaupt 2 Minuten lang gesehen?
Nee, das waren, glaube ich, keine 2 Minuten.
Also es ging ziemlich schnell für den Zuschauer. Und da mussten ja auch wahnsinnig viele Statisten irgendwie engagiert werden. Und ja, das waren ja auch Schauspieler, die dann nur einmal irgendwie stattfinden da, um da irgendeinen abzustechen. Das waren ja viele, wir kannten die ja gar nicht.
Es waren alles echte Insassen, mit denen sie gefilmt haben.
Das wäre krass. Ja. Also gute Szene. Schade, dass du sie nicht nochmal geguckt hast, weil da ist viel Mühe reingeflossen, Jesper. Aber dann wollen wir mal gucken, wie es mit unserem Walter weitergeht. 3 Tage später ist er nämlich bei Marie und Hank zu Hause und spielt mit Holly, während in den Nachrichten über die Morde berichtet wird. Es lässt ihn zwar kurz aufhorchen, aber als er hört, dass immer noch nicht geklärt ist, wer dahinter stecken könnte, spielt er einfach weiter mit Holly. Als Hank nach Hause kommt, ist er sehr miesepetrig drauf und er gibt dann Walter auch einen Drink und trinkt auch selber gleich 2. Und dann erzählt er von einem Job, den er als Jugendlicher gemacht hat. Er hat im Wald gearbeitet und Bäume markiert. Er sagt schließlich, dass das viel besser war, als Monster zu jagen. Monster zu jagen ist sein, es ist ein Zitat von Hank. Walt bleibt von Hanks Traurigkeit aber wirklich unberührt und sagt daraufhin nur, dass er gerne campen gegangen sei.
Ich hatte in dieser Szene so einen schönen Verhörer und der war so lustig. Und vielleicht guckt ihr euch das nochmal an oder vielleicht ist es dem einen oder anderen auch so gegangen. Es gibt diesen Shot, wo Hank dann durch die Tür reinkommt und Walter steht im Vordergrund und hebt Holly so hoch. Und dann sagt Maria, ja, ich habe dir Hähnchen gemacht, das magst du doch so gerne. Und dann sagt Walter zu Holly ganz leise, jetzt geht's ins Bettchen. Aber er von der Stimmfarbe klingt das so, als wäre das Hank gewesen. Und ich habe gedacht, hä, wieso kommt Hank kommt durch die Tür? Marie sagt, es gibt Hähnchen, lalala. Hank guckt auch so mega traurig und genervt und sagt dann, jetzt geht's ins Bettchen. Ich war so verwirrt. Aber schaut euch das nochmal an, weil ich finde, dass Walter in diesem Moment wirklich ein bisschen wie Hank klingt. Da hab ich sehr gelacht.
Ich war der Synchronsprecher gerade auf Toilette und deswegen haben sie kurz den von Hank dafür benutzt.
Ja, ich fand es war sehr ähnlich, aber gut, Walter spricht eben sehr leise und so, wie man dann halt mit einem Kind irgendwie spricht, so ein bisschen verhalten und dadurch nähert er sich dann der Stimmfarbe von Hank ein bisschen an. Aber klar, das hängt das nicht. Hank sagt da, glaube ich, gar nichts. Der geht ja einfach nur durch die Wohnung, macht sich dann Whisky. Hast du schon mal Whisky getrunken?
Mhm.
Ich habe früher, als ich mal, ich hatte eine Phase, wo ich mal feiern war und dann hatte ich auch eine Phase, wo ich mal Whisky getrunken habe. Weiß ich auch nicht. Also irgendwie ekelhaft. Mit Cola dann halt, aber
ja. Kommt wieder die Privatschule durch. Wir haben Korn getrunken.
Du, ich habe es nicht an der Schule getrunken. Sondern
gut, aber in der Schule trifft man ja seine Freunde normalerweise.
Korn habe ich noch nie getrunken.
Ja, kann ich auch nicht empfehlen. Mache ich jetzt auch nicht mehr.
Ich mag, wie Hank dann über diesen Job spricht, weil ich glaube, dass das viele von uns kennen. Du jetzt nicht, Luisa, du hattest nie einen Job als Schülerin, du hast das nicht gebraucht, ne? Hier von wegen Privatschule und so. Mhm. Aber ich mag, wie er darüber spricht, weil dieser Gedanke, dass man so in der Komplexität seines Alltags und seines Jobs dann mal kurz innehält, wenn man gestresst ist und sich denkt, irgendwie war das schön, als ich früher keine Verantwortung hatte, vielleicht auch keine Kinder oder was auch sonst alles mit einhergeht und einfach nur in den Wald gegangen bin und Bäume markiert habe. Und das war alles, was ich machen musste. Ich hatte lustigerweise vor 2 Tagen einen Traum. Ich kann über 2 Träume reden. Eigentlich ist es nicht so spannend, über Träume zu reden, aber einer hat mit Breaking Bad zu tun. Also der erste Traum, den ich hatte, war, dass ich einfach in irgendeiner Werkstatt gearbeitet habe und Reifen montiert habe. Den ganzen Tag Reifen montiert, abgeschraubt, angeschraubt und die Essenz dieses Traumes war auch, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich auch ganz nice, wenn man einfach nur das macht den ganzen Tag. Ist natürlich eine Romantisierung. Also Personen wie Hank, die können das nicht. Die ertragen das keine Woche. Die sind zu mehr berufen, sage ich jetzt mal, ohne dass ich das jetzt abwertend meine, dass diesen Job da in dem Wald. Und über den zweiten Traum reden wir vielleicht am Ende der Folge nochmal.
Ja, ich mochte das ganz gerne, dass man hier wirklich merkt, Walter und Hank reden miteinander. Walter merkt ja sehr, also man kann nicht übersehen, dass es Hank gerade wirklich sehr schlecht geht aufgrund dieser Situation. Und es ist, finde ich, das erste Mal, dass wir sehen, es ist Walter aber egal. Ja, Hank, also wie Skyler geht, war ihm schon häufiger egal oder Jesse oder wem auch immer. Aber Hank hatte irgendwie immer noch mal einen Einfluss auf ihn, hatte ich so das Gefühl. Und juckt ihn jetzt aber auch nicht. So, da war mich nicht voll.
Ja. Ja, er geht gar nicht auf diese Jobsache ein, ne? Weil eigentlich hätte er das ja gut machen können, weil er hat ja nun auch einen relativ ungewöhnlichen Job. Aber es scheint ihn ja nicht zu belasten. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Bild, was hier transportiert wird. Er ist verantwortlich für all diese Morde und eigentlich müsste er das schlechte Gewissen haben. Und eigentlich müsste es ihm schlecht gehen, wenn man es rein aus moralischer Perspektive betrachtet. Aber er ist derjenige, den es überhaupt nicht berührt. Und er sagt, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, dann erzähle ich kurz, dass ich gerne campen war.
Ja. Aber ich glaube, Walter aus Staffel 3 oder so hätte auf jeden Fall was dazu gesagt, warum denn da aber nicht unbedingt ein Monster hinterstecken muss, was diese Morde in Auftrag gegeben hat.
Sich zu rechtfertigen, ne?
Ja, ich glaube, das hätte ihn nämlich eigentlich getriggert, dass Hank ihn gerade so bezeichnet hat.
Mhm.
Aber wird nicht mehr.
Dann gibt es eine schöne Transition. Er steht, glaube ich, vom Sofa auf und hat dann diesen Meth-Anzug an.
Ja.
Und dann kommt nämlich eine Sequenz, die mir gut gefallen hat.
Ja, wir sehen nämlich eine große Zeitraffermontage, in der Geldstapel wachsen und das Geschäft expandiert und die Zeit vergeht. Uns werden also knapp 3 Monate in wenigen Minuten gezeigt. Wir sehen, wie routiniert und industriell Walters mittlerweile wirklich Imperium inzwischen geworden ist. Und wir sehen auch, dass Flugzeuge fliegen und Lydia irgendwie damit drin steckt. Also er verkauft jetzt wirklich nach Tschechien. Sehen wir auch Tschechien eigentlich?
Ich glaube nicht.
Okay, aber wir sehen auf jeden Fall Flugzeuge, es ist klar, Walter hat hier wirklich jetzt ein Big Business am Laufen und es läuft gut. Und ich fand es irgendwie ganz schön zu sehen. Ich meine, wenn wir jetzt mal ausblenden, was jetzt vorher alles passiert ist, ist es ja irgendwie auch schön zu sehen, dass es scheinbar wirklich möglich ist, über mehrere Monate in diesem Business einfach nur zu arbeiten, einfach nur Geld zu verdienen und das einfach am Laufen zu haben, ohne dass irgendwelche Leute sterben müssen oder wie auch immer. Also, dass das, was Walter letzte Folge zu Jesse gesagt hat, wirklich möglich ist. Oder vorletzte Folge, als er ihm gesagt hat, jetzt wird das ohne Gewalt laufen. Natürlich, er hat vorher 10 Menschen umbringen lassen, aber das blenden wir mal aus. Ein paar Monate lang ging es jetzt wirklich ohne Gewalt.
Weil ich wollte gerade
Einfach
sagen, das
nur.
hätte ja nicht funktioniert, ohne dass er noch mal ein paar Leute hops genommen hat. Also ist etwas Augenwischerei. Lisa zuckt einfach nur mit den Schultern. Naja, bisschen
Wir
schwund
waren
ist
die
immer, ne?
schon. Ja, genau.
Ja, und hier haben wir unseren Zeitsprung, den ich schon erwartet hatte. Also wir wissen ja, dass die Serie offenbar an Walters 52. Geburtstag endet oder um seinen 52. Geburtstag rum. Und wir haben aber jetzt fast noch ein Jahr eigentlich dazwischen, denn wir hatten ja vor ein paar Folgen Walters 51. Geburtstag. Und jetzt haben wir einen dreimonatigen Zeitsprung, wie wir dann gleich in der Szene danach lernen.
Genau, in der nächsten Szene, über die können wir dann auch gleich mal sprechen. Also, Skylar ist zu Besuch bei Marie und spielt mit Holly. Marie spricht an, was sie scheinbar schon lange beschäftigt. Hank und sie glauben langsam, dass sie Walt und Skylar bei einer falschen Sache unterstützen. Sie sind der Meinung, dass sie die Familie wiederherstellen müssen, um sie wiederherzustellen, fand ich von ihr irgendwie schön gesagt, weil ich finde, das ziemlich gut daraus hervorgeht, was sie damit meint. Sie möchte also, dass die Kinder zurück nach Hause gehen. Und das finde ich wirklich nachvollziehbar, aus zwei Gründen. Also offensichtlich bringt das gerade nichts, was da gerade noch passiert. Also Skylar und Walter müssten ja ihre Probleme mittlerweile mal im Griff haben. Also es sind ja schon 3 Monate vergangen jetzt, wie Marie sagt. Und ich kann es auch verstehen, so gerade, also Walter Jr. vielleicht mal ausgenommen, der ist ja wirklich eigentlich schon erwachsen. Aber Holly ist ja nun mal als richtiges Baby dahin gekommen. Und wenn man sich die ganze Zeit dann so um dieses Kind kümmert und schon über so viele Monate und die ganze Zeit ist klar, okay, aber irgendwann wird Skylar sie zurückholen. Man baut ja bestimmt eine totale Bindung auf. Und ich könnte auch verstehen, wenn Marie und Hank sich auch ein bisschen selber schützen wollen, indem sie sagen, dieses Kind muss jetzt langsam mal weg, sonst wird es für uns irgendwann unerträglich, wenn Skylar sagt, jetzt hole ich sie zurück.
Ja, wobei ich glaube gar nicht, dass unbedingt, dass sie da an sich denken und ihr Verhältnis zu dem Kind, sondern wirklich das Wohl der Familie White meinen in dem Moment. Also es wirkte auf mich so, als hätten die beiden sich zusammengesetzt und über die Situation reflektiert und gesagt, das ist für die Familie White nicht das Beste, so wie es jetzt ist. Marie sagt, also Skylar ist dann so, ja, wenn sie euch belasten oder so, dann gar kein Problem. Und Marie springt ja sofort auf und sagt, nein, 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 die können auch gerne hierbleiben oder irgendwie sowas in der Richtung. Also sie macht ganz klar deutlich, es ist nicht so, dass es uns zu viel ist oder so, sondern wir, wie du sagst, wie sie es schön gesagt hat, um die Familie zu erhalten, müssen wir die Familie erhalten. So, also ich glaube, es geht ihr da wirklich um die Familie White. Und das, ja, so. Ich meine, so komplett überraschend kommt es inzwischen nicht. Wir wissen ja, dass Marie jetzt nicht komplett einen an der Waffel hat, sondern durchaus auch noch Züge wie ein normaler Mensch hat.
Ja.
Und das fand ich sehr rücksichtsvoll. Auch wenn sie
Fand ich
natürlich
auch.
jetzt schon Holly ganz schön influenced, indem sie Holly mit lilanen Klamotten anzieht. Sie hatte,
Ja.
glaube ich, eine lila Hose an.
Eine lilane Sweatjacke auch. Genauso wie Marie auch. Sie war ein bisschen im Partnerlook.
Ja.
Ja. In der nächsten Szene sind auch wieder 2 Leute im Partnerlook, nämlich Skylar und Walter. Skylar fährt jetzt nämlich zu Walter nach Hause. Der sitzt gerade am Pool und sie bittet ihn dann, sie zu begleiten und die beiden fahren zu einem Lagerhaus. Dort hat Skylar eine Box gemietet, die sie Walter nun zeigt. Unter einem Bettlaken liegt eine riesige Menge Geld. Weder Skylar noch Walter wissen, wie viel das eigentlich ist. Doch eines ist klar. Skylar möchte ihre Kinder zurück. Daher fragt sie Walter, wie hoch der Stapel noch werden muss, damit er aufhört. Wie viel ist denn jetzt genug?
Dieses Bild kannte ich auch schon. Skylar und Walter im Lagerhaus neben diesem riesigen Haufen Geld. Ich hatte es aber tatsächlich verdrängt. Es ist mir dann in dem Moment, wo ich diesen Shot gesehen habe, wo die beiden da stehen vor diesem Berg, ich weiß nicht, ob es da ein Poster gab oder irgendwie sowas, aber das habe ich irgendwo mal als Bild gesehen. Und in dem Moment, wo ich es jetzt gesehen habe, ist es mir wieder zurück in den Kopf gekommen, dass ich das schon mal irgendwo gesehen habe, dieses Bild. Von daher, vielleicht verdränge ich ja den Spoiler auch nochmal bis in 2 Monate.
Schön wär's.
Das hat mir sehr gut gefallen. Walter saß draußen am Pool, hat so nachdenklich in diesen Pool geguckt und vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass jetzt 3 Monate vergangen sind, habe ich mich gefragt, wie es Walter wohl jetzt geht. Weil man gewöhnt sich ja irgendwie an alles. Und meinst du, dass er in diesem Moment glücklich ist, wo er da am Pool sitzt? Wenn wir jetzt mal quasi darüber nachdenken, was ist eigentlich sein Antrieb, was ist seine Motivation?
Ich finde, er sieht einfach nur einsam aus. Einsam und traurig. Traurig, weil er einsam ist. Also ein bisschen arrogant sieht er vielleicht auch aus, aber man merkt richtig, dass er sich irgendwie freut, dass Skylar mal wieder Kontakt mit ihm aufnimmt, dass sie sich mal wieder kurz unterhalten, dass es für ihn irgendwie fast wie eine Art Erleichterung ist. Und ich glaube, ihm ist mittlerweile auch schon klar, er hatte irgendwie mehr Spaß mit Jesse zusammen als in der Situation, wie es jetzt gerade ist.
Ja. Und das, was Skylar dann gleich macht, ist ja so ein bisschen, finde ich, die Verstärkung von dem Bild von Walter, das wir jetzt haben, dass man sich fragt, wofür ist das eigentlich alles? Wo führt das hin? Und ich finde, ich glaube, diese Folge hat mir auch deswegen so gut gefallen, weil sie so ein bisschen das größere Bild zeichnet, aber sehr subtil, weil wir eben diesen Rückblick haben über die komplette Breaking Bad-Serie und hier so ein bisschen zu dem Kern der Frage zurückkehren, worum geht es eigentlich im Leben? Worum geht es in Walters Leben? Und er, auch wenn es sehr subtil gemacht ist und er sich das selber vielleicht gar nicht stellt, die Frage, zumindest bis jetzt nicht, wir als Zuschauer uns die Frage für Walter stellen. Und deswegen war das, glaube ich, auch so beabsichtigt, dass er da an diesem Pool sitzt, der durchaus auch einige Symbolkraft besitzt und eben so einsam und nachdenklich da sitzt. Nach all dem, was er jetzt quasi geleistet hat, die letzten Monate, sehen wir dann einen Walter, der offenbar nicht glücklich scheint. Aber am Ende ist es lustig, weil wir es nicht, also lustig nicht, aber es ist dann so gut, weil wir es gar nicht wissen. Ich weiß nicht, wie Walter sich fühlt. Ich kann, so wie du, würde ich auch sagen, vermutlich ist er einsam, aber wir wissen es einfach nicht, weil Walter einfach irgendwie komplett unberechenbar geworden ist. Vor allem, was seine Gefühlswelt angeht. Also klar, wir haben gerade gesagt, im Gespräch mit Hank ist er abgestumpft und geht gar nicht mehr auf ihn ein und muss sich auch nicht mehr rechtfertigen. Aber wie es ihm wirklich geht, wissen wir nicht.
Nee. Nein, aber ich finde, er wirkt gerade so, dass er ja erst die ganze Zeit, in der diese Serie jetzt lief, davon ausgegangen, der Erfolg wird ihn glücklich machen. Und dass diese Wunde, die er durch Grey Matter erhalten hat, dadurch geheilt wird, dass er jetzt ein eigenes Imperium aufbaut und reich wird und das wird ihn glücklich machen. Und jetzt ist er reich. Und glücklich wirkt er auf jeden Fall nicht. Ich meine, klar, wir wissen nicht genau, wie er sich fühlt, genau wie du gesagt hast. Aber ein glücklicher Mensch sieht anders aus.
Ja, ich glaube, weil er auch einfach die Anerkennung dafür nicht erfährt. Von wem soll er sie denn erfahren? Und Skylar wäre ja eigentlich die einzige Person. Und Jesse vielleicht und Todd. Aber gut, Todd hat sowieso einen an der Klatsche. Aber von Skylar wird er sie sicherlich nicht erfahren.
Ja, und Todd bedeutet ihm auch nichts. Ich fand es aber krass, diesen ganzen Stapel Geld zu sehen. Und Skylar erzählt, sie konnte das nicht mehr alles zählen, das ging einfach nicht. Und sie ist dann dazu übergegangen, das Geld zu wiegen. Jeder Dollarschein, egal welchen Wert er hat, wiegt 1 Gramm. Aber Walter hat immer unterschiedliche Notengrößen. Deswegen hat sie das halt auch nicht gemacht, dass sie es einfach gewogen hat. Und sie erzählt das so und Walter sagt dann nochmal, aber wie viel ist es denn? Und sie so, ja. I don't know. Und er weiß es offensichtlich auch nicht. Und es war ja wirklich ein riesen Batzen Geld, der da lag. Und da habe ich so gedacht, ja, ich kann, das ist wirklich ein gutes Bild und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es in Walter jetzt auch ein Umdenken auslöst. Ich habe das nämlich auch schon erlebt, Jasper. Da lag aber leider kein Riesenstapel Geld, sondern ein Riesenstapel Klamotten und ich habe gedacht, Alter, vielleicht habe ich schon auch ein bisschen Konsumproblem. Warum hab ich so viele Klamotten? Und das führt zumindest immer für ein paar Wochen dann dazu, dass ich erstmal nichts Neues mehr kaufe, wenn ich die umsortiere und aussortiere und was auch immer.
Es ist nicht so ein Influencer-Ding, dass man seine Reichweite nutzt, um seine Klamotten zu verkaufen. Luisa, wir haben ja natürlich hier eine gigantische Reichweite. Vielleicht fangen wir mal an, über unseren Instagram-Kanal, den ihr gerne folgen könnt, deine Klamotten zu verkaufen.
Ich habe nämlich gestern damit angefangen, meine Klamotten zu
Ah.
verkaufen, Jesper. Du glaubst es nicht, aber ich habe aussortiert und habe mir ein Vinted-Profil erstellt.
Ja.
Und das ging richtig gut los. Ich habe schon fast 200 Euro verdient.
Dann
Würdest du mir das
würde ich
vielleicht vorstellen?
vorschlagen, guckt doch mal bei uns bei Instagram rein und bei TikTok. Ihr seht Luisa in verschiedenen Outfits und schreibt einfach unter das entsprechende Video, wenn euch das Outfit gefällt, eine Preisanfrage. Schickt einen Preis, ich leite das dann an Luisa weiter.
Ja, das können wir versuchen. Aber ich will ja nicht alles loswerden. Naja, ich kann ja
Ich
auch abgehen.
fand's auch so schön, dieses Bild, weil diese ganze Nummer mit der Waschanlage auch so absurd vor diesem Hintergrund dieses riesigen Geldstapels wirkt, weil das ist ja auch nur das Geld, was sie nicht waschen konnte.
Ja.
Das Geld, was gewaschen ist, das ist ja auf deren Konto, nehme ich mal an. Und man hat all diese Hebel in Bewegung gesetzt, einfach um dann einen Batzen Geld zu haben. Und Skylar sagt ja, ich kann das selbst mit 100 Waschanlagen nicht waschen. Also es ist einfach völlig absurd, was Walter da losgetreten hat. Ich fand es aber irgendwie süß von Skylar, dass sie sich diese Waage gekauft hat und irgendwie versucht hat auszurechnen, wie viel Geld das ist, weil das hätte sie ja auch gar nicht machen müssen, oder? Also man hätte es da auch einfach liegen lassen können und scheiß drauf. Aber sie hat sich gedacht, okay, wie finde ich es raus? Ich gucke, wie schwer ist eine Banknote, dann hole ich mir eine Waage. Also ich mag so dieses Bild, wie sie so durch den Baumarkt rennt, irgendwie irgendwelche Utensilien kauft, diese Plane, das Spray, die Waage und dann da sich versucht auszurechnen, wie viel Kohle das eigentlich ist, obwohl es ihr am Ende ja auch egal sein kann, weil es ist mehr als genug.
Ist ja aber eine ganz normale Art der Inventur, seine Sachen zu wiegen.
Ja gut, aber sie
Weiß
muss
ich
ja
jetzt
keine
nicht.
Inventur machen.
Jetzt, sie müsste es halt nicht machen, aber sie ist ja auch jemand, sie ist ja neugierig und sie möchte ja Dinge wissen und ja. Deswegen, ich finde, das passt zu ihrem Charakter auf jeden Fall, dass sie versucht hat, es herauszufinden und es nicht einfach von Anfang an hat auf sich beruhen lassen. Aber ja, klar, eigentlich müsste sie es nicht machen, weil immer wenn sie dann wieder Platz hat, was zu waschen, kann sie ja von da so ein, zwei Stapel holen. Man weiß ja irgendwann, wie viel es war. Aber gut. Sie ist sich sicher, auch in 10 Leben könnten sie das Geld nicht ausgeben. Ich weiß, wie viel es ist, aber ich sag es nicht.
Wieso weißt du, wie viel das ist?
Ja, jetzt, aber woher könnte ich es wissen, wie viel das ist?
Es wird gefunden am Ende und gezählt.
Nee. Das ist ja nur eine der Möglichkeiten. Auf jeden Fall wird es irgendwann gezählt von irgendjemandem.
Na gut, von Hank. Freue ich mich drauf auf das Bild. Von Marie. Ah! Oder Schnitt 20 Jahre in die Zukunft von Holly.
Ja, zusammen mit der Nichte von,
Mit ihrem
mit der
Bruder.
Enkelin von Mike.
Das wäre doch auch ein
Hey.
cooles Ende, dass
Ach,
man.
Walter Junior, ne, Jester, Walter Junior soll einfach hier keine Rolle mehr spielen. Und wir werden bald erfahren, warum ich ihn so abgrundtief hasse.
Ich fände aber das Ende, jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht, eigentlich ganz cool, dass es halt endet, wie ich es jetzt gespoilert bekommen habe, und dann passieren da noch ganz viele andere Dinge, dass aber dass irgendwann, wenn beide Eltern tot sind, Skylar weg, Hank weg, alle weg, dass dieses Geld irgendwie noch existiert und die erwachsene Holly und wie heißt der andere Typ noch, Flynn, dann irgendwie
Stimmt, so
an
wird er
dieses
wieder
Geld
genannt, ja.
stoßen. Aber
Ja.
dazu haben wir ein bisschen zu wenig Verbindung jetzt zu den beiden. Also so in Interstellar, wo es um diese Vater-Tochter-Beziehung geht, diese enge Bindung, da würde das irgendwie Sinn ergeben. Aber in Breaking Bad weiß ich nicht.
Na, wir werden sehen, wie es ausgeht irgendwann. Walter ist auf jeden Fall jetzt erstmal im MRT und danach nochmal auf Toilette. Dort sieht er die Beule, die er in der ersten Folge in den Handtuchspender geschlagen hat. Daraufhin fährt er zu Jesse. Als Jesse sieht, wer vor der Tür steht, bekommt er Angst, öffnet aber schließlich. Walter und er reden dann über die guten alten Zeiten. Und als Walter geht, sagt er ihm dann, er habe etwas für Jesse. Vor der Tür liegen seine 5 Millionen Dollar in Taschen. Jesse holt sie rein und sagt erschöpft an der Wand zusammen. Wir sehen, dass er sich, bevor er die Tür geöffnet hat, noch eine Pistole geholt hat. Durch Saul weiß Jesse nämlich, dass Walter die 10 Männer hat ermorden lassen. Er hat jetzt Angst vor ihm.
Ja, er hat, glaube ich, als es um das Geschenk geht, hat er erwartet, dass da eine große Kanone vor der Tür steht, wo Walter dann an so einem Band zieht und ihm ein Loch in den Bauch schießt.
Ja.
Ja, er hatte Angst vor Walter, aber ich glaube, als er das Geld dann bekommt, dass er dann wieder so ein bisschen zurückversetzt ist in die Zeit, die er mit Walter hatte, die zu der er jetzt nicht unbedingt eine gute Erinnerung hat, auch wenn wir an Gail und so denken. Also ich glaube, dass es Erleichterung ist, als er da zusammen sagt, aber ich glaube, dass es auch ein bisschen das Trauma ist, was dann wieder hochkommt.
Ja, auf jeden Fall. Also er fühlt sich unwohl. Das Gespräch, was die beiden haben, ist auch sehr angespannt von Jessys Seite aus. Er lässt sich zwar drauf ein, aber man merkt auch, sie färben ihre Erinnerungen auch ein bisschen rosarot ein. Also das machen, finde ich, beide, dass sie dann, ach, eigentlich war doch unser Wohnmobil auch ganz sweet und ja, bla bla bla. Ich muss sagen, mich macht das wirklich jedes Mal ein bisschen traurig, dass Jesse offensichtlich dachte, Walter würde ihn auch umbringen. Weil ich finde, dass das nicht zu der Beziehung der beiden passt, die sie hatten. Weil ich finde schon, dass man immer wieder gemerkt hat, dass, und Walter hat es ja auch bewiesen immer wieder, dass Jesse ihm wichtig ist. Und warum sollte er ihn jetzt umbringen wollen? Natürlich ist Walter jetzt ein Mann, vor dem man Angst hat und mit dem man sich vielleicht auch nicht mehr gerne umgibt, vor allem nicht freiwillig. Das kann ich schon alles verstehen, aber
naja, ich kann es schon irgendwie nachvollziehen. Weil er ist ja einer der letzten Personen, die von dem ganzen Kram noch wissen. Und Walter hat die Skrupel bewiesen, alle umzubringen, die davon wissen. Und in einer stillen Stunde könnte Walter an seinem Sessel sitzen und sich denken, der Einzige, der mir jetzt noch gefährlich werden kann, ist eigentlich Jesse. Also, was soll's? Also ich kann das irgendwie nachvollziehen, dass man sich denkt, wer weiß, wozu dieser alte Mann noch in der Lage ist.
So alt ist er nicht, Jesper. Hör auf, ihn immer so zu nennen.
Ich wollte dich nur ein bisschen ragebaiten.
Ja, hast du geschafft. Na, ich weiß nicht. Also ich finde, na gut, es ist ja auch die ganze Serie und auch den ganzen Podcast schon so, ich habe immer viel Verständnis für Walter und du nicht. Also du eher für Jesse und die Weichgespülten.
Genau.
Ja. Und deswegen, vielleicht kann ich das deswegen auch nicht verstehen, weil ich denke mir so, ja, klar, aber Walter ist ja kein Psychopath. Welche Leute hat er denn umgebracht? Das waren ja alles Leute, die er nicht kannte, die ihm nichts bedeutet haben. Also, und Jesse bedeutet ihm doch offensichtlich was. Es wäre, finde ich, völlig out of character, wenn er den umbringen würde.
Wie gesagt, ich finde es nicht so out of character.
Tja, wir werden noch sehen,
wen Walter alles umbringt.
Wen Walter alles so hinter die Ecke bringt. Ja, Walter fährt dann auf jeden Fall nach Hause und sagt Skylar, dass er raus ist. Die Kinder kommen also zurück und Marie und Hank kommen auch. Aber nur zum Grillen, zum Glück. Sie ziehen nicht ein. Alles scheint wieder gut zu werden. Auch Skylar und Walter nähern sich scheinbar wieder an. Zumindest lächeln sie sich mal wieder an und schauen sich in die Augen. Das ist ja ein Schritt nach vorne. Doch leider muss Hank dann auf Toilette und entdeckt dabei ein Buch. Darin die Widmung, also ein Buch von Walt Whitman, was ihm wohl schon bekannt vorkommt. In dem Buch findet er die Widmung für W.W. von G.B. Und da fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Und wir sehen auch nochmal einen kurzen Rückblick, wie Hank und Walter bei Hank zu Hause saßen. Und Hank sagt, wer könnte denn WW sein, und zählt Willy Wonka irgendwie irgendwelche Leute auf und Walter White. Und Walter sagt, you got me.
Mhm.
Und das war erstmal ein Break, denn zwischen Folge 8 und 9 lag ein Jahr Pause. Denn diese Folge hätte auch eine Art Staffelfinale sein können. Aber es war so besprochen, dass Breaking Bad 62 Folgen bekommt. Und die Serie sollte jetzt nicht künstlich in die Länge gezogen werden. Also haben sie hier erstmal einen Cut gemacht, um dann halt mit Folge 9 der fünften Staffel weiterzumachen. Und die Fans mussten sich dann also fast ein Jahr fragen, ist Hank jetzt dahinter gekommen? oder kommt Walter noch aus der Nummer raus?
Ich habe dann mir auch nochmal die Folge angeschaut, wo Walter und Hank zusammen in das Buch von Gabriel gerade im Kopf, von Gail schauen. Und da steht drin, vor my favorite WW, meine ich. Und dann irgendwas mit Sternen, irgendein Zitat aus diesem Gedicht. Und in dem Buch, was Hank findet, steht, for my other favorite WW. Und dann wieder die Initialen von ihm. Weil ich jetzt überlegt habe, könnte man das jetzt irgendwie noch anders interpretieren. Aber das ist, also wenn Hank einfach nur eine halbe Minute drüber nachdenkt, und ihm, dann ist das ganz klar. Ich finde, es ist ein ganz klarer Hinweis darauf, dass Walter White was damit zu tun hat. So ein bisschen stört mich natürlich Hanks Reaktion, weil ihm entgleitet ja so ein bisschen das Gesicht. Ich hatte ja schon vermutet, dass er eigentlich bis zu dem Zeitpunkt schon irgendwie auf dieser Fährte ist. Das Gesicht spricht jetzt so ein bisschen dagegen, auch wenn man natürlich sagen kann, naja, wenn man dann plötzlich so ein Beweisstück durch Zufall in den Händen hält, da würde mir vermutlich auch alles aus dem Gesicht fallen, aber er sieht doch sehr, sehr überrascht aus. Ja. Ich weiß nicht. Wir werden es noch erfahren, aber es spricht jetzt nicht so viel. An der Reaktion entnehme ich jetzt, dass er vielleicht doch noch nicht gedacht hat, dass Walter hier irgendwie schon was damit zu tun haben könnte.
Ja, naja, also wäre er dann da zum Grillen hingefahren und hätte da wieder einen auf, alles ist gut gemacht. Er ist ja wie besessen davon, diesen Heisenberg zu fangen. Und ich glaube nicht, dass Hank so doll hätte gut sein lassen. Wir werden es aber erst nächste Folge wirklich erfahren. Hatte er schon vorher eine Ahnung oder nicht? Hat er jetzt überhaupt eine Ahnung? Kommt Walter aus der Sache raus? Da werde ich jetzt noch nicht so viel erzählen. Aber ich finde es schade. Ich finde es jedes Mal wieder schade, weil wenn Walter nicht in meinen Augen aus Eitelkeit dieses Buch behalten hätte, zu Hause einfach so offen hätte rumliegen lassen, nicht mal die Widmung rausgerissen hätte. Das Buch an sich hätte ja auch noch nichts verraten. Er hätte ja nur die Seite mit der Widmung rausreißen müssen. Dann wäre er höchstwahrscheinlich, ich meine, wir wissen nicht, aber höchstwahrscheinlich glimpflich aus dieser Sache rausgekommen. Und jetzt kommt alles nochmal hoch, obwohl eigentlich gerade alles wieder gut war.
Ja, aber das ist ja dieses Ding mit der Anerkennung, was wir vorhin gesagt haben, als er da am Pool sitzt, dass er eigentlich nur Skyler hat und von der bekommt er keine Anerkennung für das, was er getan hat. Und von Gail hat er sie bekommen und hätte er sie auch bekommen. Und dann ist das natürlich wie so ein Strohhalm, an den er sich klammert und da immer wieder reinguckt, um sich dann besser zu fühlen. Von daher ist es ja nur menschlich.
Ja, schon. Wenn man jetzt mal zurückblickt, und ich finde, diese Folge ist eigentlich ein ganz guter Punkt dafür. Ich glaube, Walter hätte nicht traurig da gesessen, wenn die Dinge so gekommen wären, dass er diese beiden Typen nicht für Jesse umgebracht hätte. Ich glaube, Walter hätte auch ohne Skyler und die Kinder relativ glücklich sein können. Hätte er mit Gail, mit dem er sich so gut verstanden hat und der ihm Wertschätzung entgegengebracht hat, da einfach jeden Tag bei Gustavo kochen können. Mit Gustavo hat er sich ja auch verstanden. Die beiden hatten ja auch eigentlich ein gutes Verhältnis zueinander.
Ich glaube nicht, dass es ihn glücklich gemacht hätte. Ich glaube auch nicht, dass es ihn unbedingt dass er jetzt glücklicher ist, als er anders gewesen wäre. Also ich glaube, es hätte sich nicht so viel genommen. Also ich stimme dir schon zu, es hätte auch gepasst. Er hätte diese Leute nicht umbringen müssen. Aber glücklich wäre er vermutlich trotzdem nicht.
Walter ist einfach kein Typ zum Glücklichsein.
Das hast du schon mal genauso gesagt.
Ja. Siehst du, und das sage ich nochmal, also ich glaube wirklich, da kann passieren, was will, der ist einfach unzufrieden, aber diese Szene, wie sie da im Garten sitzen, bevor Hank dann auf Toilette geht, die wirkt schon recht gelassen so, und Walter Jr. spielt mit Holly und Hank und Walter unterhalten sich und Skyler und Marie führen gleichzeitig noch ein Gespräch über Haare.
Wie findest du das, wenn an einem Tisch zwei Gespräche gleichzeitig geführt werden? Wir kennen alle die Situation.
Ja, mag ich gar nicht. Deswegen finde ich es auch nicht schön, wenn man viele Leute einlädt und da einfach viele Leute zusammenkommen. Nicht aufgrund unbedingt der Menschenanzahl, sondern weil ich immer finde, dass keine richtigen Gespräche stattfinden können, weil parallel über den Tisch dann unterschiedliche Gespräche geführt werden und das nervt einfach nur.
Zum Glück kennen wir beide nicht so viele Leute, ne? Das ist immer der Vorteil an sowas. Ja, es ist auch anstrengend, wenn in beiden Gesprächen Inhalte thematisiert werden, die einen interessieren und man sich nicht entscheiden kann für ein Gespräch.
Ja.
Ist dir noch aufgefallen, dass wir hier Schnittbilder haben, die wir schon kennen, nämlich aus der zweiten Staffel, aus den Cold-Openern?
Mit dem Wasserhahn?
Genau, der Wasserhahn, das Windspiel. Wir sehen ein Insekt, das über die Mauer krabbelt. Auch das sind wieder Bilder, die wir schon so hatten in Breaking Bad. Und Nee, sag du.
Soll uns das vielleicht auch einfach zeigen, das, was du ja auch gerade schon gesagt hast, eigentlich hat sich doch nichts geändert?
Ja, oder ja, ist schwierig. Also ich glaube, dass man das vielerlei interpretieren kann. Ich glaube, da gibt es nicht so richtig ein richtig und ein falsch. Wie gesagt, als ich das erste Mal geguckt habe, habe ich gedacht, dass Walter jetzt wieder menschlich wird, dass er sich zurückbesinnt an die Zeit, an den Walter, der vielleicht ganz am Anfang war. Aber es ist ja gar nicht der Fall. Es ist ja genau das Gegenteil. Aber ich finde, dass der Interpretation, dass sie trotzdem nicht unbedingt falsch wäre. Ich gerade diese Schnittbilder am Ende interpretiere ich so, dass es so die Ruhe vor dem Sturm ist. Das war es dann ja auch. In der zweiten Staffel war das ja auch der Fall, so ein bisschen mit diesen ruhigen Gartenbildern. Und jetzt war das ja hier, das war ja jetzt quasi so ein bisschen der Spannungsbogen der zweiten Staffel zusammengestaucht in eine letzte Szene. Wir haben diese Bilder im Garten, wir haben die Ruhe und plötzlich geht Hank ins Haus und eigentlich bricht die komplette Welt jetzt zusammen. Also Walters Welt zumindest.
Ja. Na, ich glaube, Skylers Welt schon auch.
Ja. Ja, wie Skylar da rauskommt.
Und das ist ja auch so cool. Wir sehen in dieser Folge auch, Hank erlebt, zumindest wird uns so dargestellt, sein persönliches 9/11. Er denkt, er ist jetzt wirklich am Tiefpunkt. Das ist das Schlimmste, was ihm hätte passieren können. Und jetzt geht er am Ende dieser Folge auf Toilette. Und ich würde ja wohl mal sagen, wenn er jetzt darauf kommt, wer Walter wirklich ist, dann ist das ja wohl nochmal deutlich schlimmer als sein persönliches 9/11, was er in dieser Folge erlebt hat. Vorher.
Für ihn oder für uns als Zuschauer?
Für ihn.
Ja.
Er hatte ihn die ganze Zeit vor der Nase. Er hat es nicht gecheckt. Walter hat es ihm sogar gesagt. Er hat ihn nicht angelogen. Er hat gesagt, du hältst 1 Million gerade in der Hand, da in der Baseballtasche oder was das für eine Tasche war. Er hat ihm gesagt, ja, you got me. Und er hat ihn einfach nicht ernst genommen. Und warum hat er ihn nicht ernst genommen? Weil er keinen Respekt vor ihm hat. Und Hank definiert sich doch einfach als, der definiert sich doch komplett über seinen Job und dass er gut in dem Job ist. Und das ist er ja auch wirklich. Aber halt an der Stelle nicht gut genug gewesen.
Aber andererseits, wenn er es jetzt alles richtig macht, dann wird er den Fall lösen. Und vielleicht dann wieder als Held dastehen. Können.
Dafür müssen wir weiter gucken.
Lass uns mal das Gedicht anschauen. Also, Gliding. Also, ich möchte es nicht auf Englisch vorlesen. Es ist, glaube ich, mit Dialekt geschrieben. Aber jetzt mal so eine sinngemäße Übersetzung. Über alles hinweg gleitend, durch alles hindurch, durch Natur, Zeit und Raum, wie ein Schiff, das über das Wasser voranschreitet, die Reise der Seele, nicht nur des Lebens. Vom Tod, von vielen Toten werde ich singen. Ist das die Reise des Walter White? Dass er, ich finde, das passt zu dieser Folge, dass er so ein bisschen wirkt, als würde er über den Dingen schweben, durchs Leben gleiten. Wir sehen die Rückblenden. Er kann von vielen Toten singen. Das können wir sicherlich sagen.
Das stimmt. Ja, ich finde auch, es passt sehr, sehr gut zu Walter. Er ist ja hier auch so, eigentlich stehen ihm ja auch in dieser Folge oder generell bis jetzt, standen ihm eigentlich Hindernisse im Weg, die man nicht hätte überwinden können. Außer man nimmt sich halt selbst die Freiheit zu sagen, ich gleite aber über alles hinweg, ich schwebe über allem und das tut Walter hier nun mal, indem er Moral und Gesetz komplett ignoriert.
Ja. Gut. Luisa.
Ja.
Jetzt müssen wir noch eine Vorhersage treffen. Also ich muss eine Vorhersage treffen.
Ich wollte gerade sagen, soll ich eine machen?
Diese Vorhersage hatten wir schon mal, vor einer Staffel ungefähr. Und zwar habe ich damals vorhergesagt, vielleicht mache ich die Vorhersage jetzt zum dritten Mal. Es fällt mir gerade auf, dass ich das letztens, glaube ich, schon mal gesagt habe. Aber man könnte ja jetzt meinen, dass Hank jetzt hier an einem Punkt ist, wo er die Zügel in der Hand hat und er quasi Walter in der nächsten Folge einbuchten könnte.
Ja.
Aber das wird natürlich so nicht kommen. Und Hank, das habe ich vorhin gesagt, hat wieder selber Ermittlungen aufgenommen. Und ich sage jetzt zum dritten Mal, es ist jetzt an der Stelle, dass Hank seinen Job verliert oder wieder irgendwie herabgesetzt wird, abgezogen wird, dass man ihm quasi die offiziellen Möglichkeiten nimmt, zu ermitteln. Weil jetzt muss noch eine Hürde kommen für Hank. Es kann jetzt nicht sein, dass er nach Hause kommt und zur DEA kommt und sagt, auf geht's, wir machen eine Haussuchung bei Familie White. Sondern man wird sagen, hier, das war, sie haben hier wieder ihre Befugnisse überschritten, sind ihrem Job nicht nachgekommen und das war's.
Ja.
Und er dann anfängt, private Ermittlungen zu. Ich habe genau das so schon mal gesagt. Vielleicht ein bisschen langweilig, aber also für mich irgendwie logisch an dieser Stelle. Dramaturgisch.
Ja, schon. Und wir haben ja nun mal auch wirklich den Vorteil, dadurch, dass die Serie schon fertig ist. Wir wissen, es gibt noch 8 Folgen. Also muss und alle Handlungsstränge sind eigentlich geschlossen, außer der von Hank und Walter. Also muss ja in der Richtung eigentlich auch so weitergehen.
Da kann ich vielleicht kurz überleiten zu dem Traum, den ich noch erzählen wollte. Und so habe ich das genau, nachdem ich diese Folge geguckt habe, geträumt. Weil das ist ja für mich so der größte Spannungsbogen die ganze Zeit gewesen. Was ist eigentlich mit Hank und Walter? Und jetzt geht es ja nur endlich los. Und ich habe dann geträumt, dass die beiden miteinander telefoniert haben und Hank irgendwie versucht hat, so ein bisschen. Also Hank wollte mal so sich rantasten im Gespräch und Walter hat sich direkt verplappert. Und hat direkt irgendwie aus Versehen, beim Traum war es glaube ich so, dass er einen Namen genannt hat, den er eigentlich nicht hätte wissen können.
Mhm.
Und Hank dadurch quasi wusste, ja, jetzt habe ich dich. Er hat sich verplappert. Und ich war so enttäuscht im Traum. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Die ganze Serie und jetzt sagt Hank Walter aus Versehen einen Namen, den er noch gar nicht hätte wissen können und dadurch wird er jetzt überführt. Wie langweilig ist das denn?
Ja, das wäre wirklich langweilig. Das mit dem Buch ist schon ein bisschen cleverer, weil das ja auch so, wie lange begleitet uns dieses Buch schon, seit Staffel 2 oder 3? Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall schon lange. Und wir haben es immer mal wieder gesehen, auch in dieser Folge sehen wir es ja, als Walter aus der Dusche steigt. Und ich weiß jetzt nicht, wie es für dich war, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich, als ich das erste Mal geguckt habe, das Buch natürlich auch wahrgenommen habe. Es wird ja in dieser Folge auch nochmal relativ offensichtlich gezeigt, gleich am Anfang.
Ja.
Aber ich hätte niemals jetzt damit gerechnet, dass das am Ende hier irgendwie ein Schlüssel für irgendwas sein könnte.
Nö, habe ich auch nicht gedacht. Ist mir auch nicht in den Sinn gekommen. Aber mir war schon klar, als die Kamera Hank aufs Klo begleitet hat, okay, jetzt passiert irgendwas. Aber ich wusste bis zum Schluss nicht, was es ist. Als er in dem Moment, wo er hinten die Zeitschriften weggezogen hat und man das Buch von Walt Whitman gesehen hat, habe ich gedacht, okay, that's the way it goes. Aber ich habe irgendwie damit gerechnet, dass er im Schrank irgendwas sieht gegenüber.
Ja, hätte auch sein können. Aber ich finde es perfekt gemacht, dass es nun Walters Eitelkeit ist eigentlich, die ihn ins Straucheln bringt und nicht irgendein Fehler, den er macht, irgendwie so ein physischer Beweis, ja gut, ist auch ein physischer Beweis, aber irgendwie DNA, die er irgendwo hinterlassen hätte oder dass er sich wirklich verplappert oder so, denn das hätte nicht zu ihm gepasst. Er ist ja einfach schlau.
Ja. Apropos schlau, Luisa, wer ist dein Held der Folge?
Ja, es ist schon Walter. Er legt hier eine 180-Grad-Wendung hin. Ich finde es perfekt gemacht. Also gefällt mir wirklich gut, auch wenn es für mich auch der Punkt ist, an dem er für mich auch die Grenze überschreitet, dass ich sage, Walter, das geht hier wirklich ein bisschen zu weit. Aber wer jetzt nicht für den Helden der Folge reicht, aber wen ich auch noch positiv erwähnen möchte, ist wirklich Marie, weil wir sie schon oft kritisiert haben für ihre egoistische Art und für ihre Art, überhaupt nicht mit ihrer Schwester umgehen zu können. Und ich finde, dass sie hier wirklich sehr positiv auf Skyler einwirkt und zwar auf eine nicht aufdringliche, überspielte Art. Das mochte ich auch. Jesper, wie ist für dich?
Meine Heldin der Folge ist Skylar. Mal wieder. Sie war es jetzt ja schon länger nicht. Einfach, weil sie es schafft, sich mit sehr, sehr guten Argumenten und einem cleveren Bild ihre Kinder zurückzuholen. Was ihr ja vorher, ja, sie hatte einfach keine Chance gegen Walter, der sie ziemlich in Gewahrsam hatte, wie sie es ja selber ausgedrückt hat. Und jetzt, klar, angestoßen durch Marie irgendwie, ist bei ihr was losgerattert, aber sie hat selber gedacht oder Walter mal aufgezeigt, wo das eigentlich hinführt. Und sie hat am Ende dafür gesorgt, dass Walter, zumindest hat er es behauptet, ich weiß nicht, wir haben es jetzt nicht gesehen, aber er sagt ja, ich bin raus. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das auch stimmt. Das fand ich sehr gut.
Sie hat mir auch gefallen in dieser Folge. Ich muss auch wirklich sagen, die Art, wie sie ihm das jetzt aufgezeigt hat und wirklich einfach nur gefragt hat, wann ist es denn jetzt mal genug? Sie hat ihn nicht unter Druck gesetzt oder irgendwie dafür gesorgt, dass er sich angegriffen fühlt, was ja nun mal auch schnell geht, sondern sie ist sehr schlau an die Sache rangegangen und das ja auch aus dem besten Motiv, was man eigentlich haben kann. Und da habe ich auch gedacht, sie zeigt ja auch, sie wäre bereit, das jetzt auch noch länger mitzuspielen, wenn Walter sagt, das reicht noch nicht, der Stapel muss mindestens 1 Meter hoch sein. Dann glaube ich, hätte sie das halt auch weiter mitgemacht. Aber ja, das war wirklich einfach gut gemacht von ihr. Und natürlich ist es auch schön, dass die beiden im Partnerlook waren. Das hat mir auch gefallen.
Das ist mir gar nicht aufgefallen. Muss ich nochmal reingucken.
Als sie zu dieser Box gehen, sie haben beide eine schwarze Hose an, schwarze Lederschuhe und Walt hat ein blaues Hemd an und sie eine blaue Bluse.
Also Leute, 2 Aufgaben für euch. Schaut euch das nochmal an und schaut euch nochmal die Szene an, in der Hank nach Hause kommt und dann leise flüstert, jetzt geht's ins Bettchen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir hören uns nächste Woche wieder.
Genau. Bis dann. Arrivederci. Breaking bad.